einen Beruf festzulegen. Andere, die nennen auch irgendeine Berufsbezeichnung. Und hier gibt es zwischen Jungs und Mädchen kaum Unterschiede. Ich hoffe, dass ihr aber auch Mädchen und junge Frauen kennt, die sagen, ich will Mutter werden. Mutter sein bedeutet nicht einfach nur ein Kind auf die Welt zu bringen. Genauso kann ein Vater nicht nur für die Zeugung des Kindes zuständig sein. Die Aufgabe eines Vaters ist, die Familie zu schützen und ihr den nötigen Halt zu geben. Seine Frau soll auch in der Kindererziehung an ihm die Stütze haben, die sie einfach braucht. Denn Gott hat nicht der Oma oder der Krippentante oder der Tagesmutter die Erziehung der Kinder in die Hände gegeben, sondern dem Vater und der Mutter. Ganz eindeutig sagt Gottes Wort, als er zu seinem Volk Israel gesprochen hat, in 5. Mose 1,18, so fasst nun diese meine Worte zu Herzen. So sagt Gott zu seinem Volk, nachdem er etliches erklärt hat, das ist richtig und das ist falsch. Jetzt fasse dieses Wort zu euren Herzen und in eure Seelen. Also erstmal die Erwachsenen. Und bindet sie zum Zeichen auf eure Hände, dass sie ein Schmuck seien zwischen euren Augen. Also darüber denkt nach. Das soll euer Herz ausfüllen. Und dann Vers 19, 5. Mose 11, 19. Lehrt sie euren Kindern, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst, lehret eure Kinder und zwar im Haus, im eigenen Haus. Und da können nur die Eltern gemeint sein, der Papa und die Mama. Beide sollen sich ihren Kindern zuwenden und ihnen den guten Weg sagen. Heute am Muttertag geht es ja speziell um das Muttersein. Und ihr, die ihr Mütter seid, ich kann ja auf der einen Seite so gar nicht sprechen, ich bin ja keine Mutter, aber was ich so beobachtet habe, ganz nah auch miterlebt habe, Muttersein ist in Wahrheit überhaupt nichts Romantisches, oder? Muttersein bedeutet Verzicht. Ja, in vielen Dingen Verzicht auf zum Beispiel mehr Geld, Verzicht auf gesellschaftliche Anerkennung. Es kann oft auch sein, dass es heißt Verzicht von der Unabhängigkeit dem Mann gegenüber, ja, weil man Mutter ist. Aber wirkliche Mütter sind unverzichtbar. Ja? Keine Gesellschaft, keine Gemeinde kann auf Mütter verzichten. Letztendlich auch kein Kind kann auf eine Mutter verzichten. Eine Tagesmutter kann keine Mutter wirklich ersetzen. Eine Mutter, eine Frau, die aus tiefer Überzeugung Mutter sein will. Kann es sein, dass den Mädchen und Frauen Gott ein Angebot macht, indem er ihnen sagt, du kannst oder sogar du sollst Mutter sein? Ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen, der zwar so ganz gegen den Zeitgeist spricht, aber der Ordnung Gottes viel näher kommt, wie das, was wir heute so erleben. Und dieses Wort Gottes steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Wer die Bibel dabei hat, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Und da werden wir uns ein bisschen aufhalten in diesem Kapitel. Die Vorgeschichte hier zu diesem Brief, Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, er schreibt ihn an seinen jungen Bruder und Gläubigen, also Glaubensbruder Timotheus. Er ist auch ein Nachfolger. Und dieser Timotheus, der soll wissen, was ist eigentlich richtig und was ist falsch in Gottes Augen. Und wie soll jetzt auch der Timotheus andere wieder lehren? Darum geht's ja auch. Er soll auch wieder fähig sein, anderen das Gute weiterzusagen. Und da heißt es in Kapitel 2, Vers 1 bis 3, dass die Christen beten sollen. Das ist also was ganz Wichtiges, was Paulus dem Timotheus sagt. Sie sollen flehen und beten, immer wieder zu Gott rufen. Wir sind niemals die Herren unseres Lebens, sondern sind immer die Bittenden. Dass wir sagen, bitte gib uns Gnade. Gnade bedeutet immer unverdiente Güte, Geschenke, denn ja, wir leben doch von dir. Also eine betende Gemeinde möchte Paulus, möchte letztendlich Gott. Und dann heißt es weiter in Vers 4 bis 6, da wird jetzt Gott vorgestellt als ein Gott, der alle Menschen retten will. Und wenn hier jemand unter uns ist, der noch nicht Christus als seinen Retter kennt, der soll von hier vorne wissen, es gibt einen Gott im Himmel, der dich retten will für seinen Himmel. Das möchte er. Und er sehnt sich, dich in seine Arme zu nehmen. Viele von uns sind schon Kinder Gottes geworden, haben schon angefangen, an Christus zu glauben und ihn in ihr Herz und Leben eingeschlossen. Aber manche vielleicht noch nicht. Und du sollst wissen, es gibt einen liebenden Gott, der sich nach dir sehnt. Ja, das ist 5 bis 6. Und in diesen Versen wird auch vorgestellt, dass der Herr Jesus für jeden Menschen den gleichen Preis bezahlt hat. Da wird deutlich gemacht, es gibt keinen Unterschied bei Gott. Ob du Kind bist oder Erwachsener, ob du schon viel Erfahrung im Leben gemacht hast oder wenige, ob du behindert bist, ob du ein Mann bist oder eine Frau bist, du bist gleich wertvoll für Gott, weil Gott für dich den gleichen Preis bezahlt hat. Und dann macht Paulus in Vers 7 deutlich, er ist der Verkündiger Gottes. Ja. Er hat die Aufgabe, Apostel von Jesus zu sein, ein Lehrer zu sein. Und deshalb sagt er auch Dinge weiter. Er ist ja, das wissen wir aus Apostelgeschichte 9,15, das auserwählte Werkzeug Gottes, dieser Paulus, der jetzt dem Timotheus weiter Dinge, wichtige Dinge sagt. Vers 8, da spricht er besonders die Männer an, möchte ich mal lesen. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben ohne Zorn und Zweifel. Die Männer werden besonders angesprochen zu beten. Ich weiß nicht, warum das nicht auch die Frauen angesprochen werden. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, die beten vielleicht auch leichter. Vielleicht müssen die Männer extra angesprochen werden, weil die stumm sind, ja, wie der Frank auch gesagt hat, beim Telefon ist es ganz deutlich, ob jetzt eine Frau anruft oder ein Mann anruft. Und vielleicht ist es beim Gebet so ähnlich, dass die Männer angesprochen werden, bitte betet. Und wenn wir uns dann eben über die Form hier streiten wollen oder überlegen wollen, ja, heilige Hände aufheben, ihr dürft die Hände aufheben zum Gebet, ja, kein Problem. Steht aber nichts von Singen, da steht nicht, aber beim Beten. Dann Vers 9 bis 15, dann werden die Frauen besonders angesprochen. Dabei geht es von 9 bis 10 um die äußere Erscheinung. Ich möchte es einmal lesen. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendigen Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Also hier macht einfach Gottes Wort einmal deutlich, worauf kommt's wirklich an. Wie soll sich denn eine christliche Frau ausrichten? Was soll ihr wichtig sein? Worauf soll sie Wert legen? Ist es der Schmuck? Ist es die aufwendige Frisur? Ist es die Erotik? Wie soll sich die christliche Frau definieren? Von ihrem Aussehen und ihrer Attraktivität? Wenn die Frauen jung sind, dann geht es noch leichter. Aber je älter man wird, wird die Zeit vor dem Spiegel eben dann auch länger. Gottes Wort sagt, dass es grundsätzlich eine falsche Richtung ist, dass man die Verpackung mehr pflegt wie den Inhalt. Wichtig ist der Inhalt, der Charakter, die Hingabe, die Aufopferung, die Nächstenliebe. Es geht hier um Anstand, um schamhaftes Verhalten, gute Werke. Es geht um unseren Charakter. Liebe Schwestern, entspannt euch. Es geht um das Innere. Und wirkliche, echte Männer, die man lieb haben kann und soll, die sollen auf das Innere achten. Und wisst ihr, ein Charakter, ein guter Charakter, wird im Alter reif und ich denke hübscher, wie es die Jugend kann. Also, darum ging es dann hier. Worauf soll die christliche Frau Wert legen? Schaut auf das Innere. Das heißt nicht, dass man äußerlich einfach sich hängen lassen soll. Das hat damit nichts zu tun, sondern es geht darum, worauf lege ich Wert. Dann heißt es hier weiter, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber eine Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Das ist zum Beispiel eine Begründung, warum aus Gottes Sicht eine Frau keine Predigerin sein kann und auch nicht darf. Nicht, weil sie dümmer wäre oder weil sie weniger Gaben hätte oder weil sie minderwertiger sei. Nein, steht hier alles nicht. Es gibt hier zwei Gründe. Einmal die Schöpfungsordnung Gottes, das ist in Vers 13 genannt, und dann auch der Sündenfall, das ist in Vers 14 genannt. Ja, und wie wir wissen, bei dieser Sache, als der Sündenfall geschehen ist, hat Gott nicht gesagt, Eva, wo bist du? Komm mal her. Du hast doch hier der Schlange Raum gegeben. Sondern was sagte er? Adam, wo bist du? Warum das? Weil der Adam die Verantwortung hat. Und weil der Adam dann vor Gott stehen muss und sagt, und so war es auch in meiner Ehe. So war es. Und weil der Adam hier die Verantwortung bekommen hat, dann hat er auch das Recht zu lehren oder auch in gewisser Weise zu sagen, wo es lang geht. Aber es geht jetzt ja nicht in erster Linie darum, sondern wir haben heute Muttertag und es geht um Muttersein. und das Muttersein ein Ehrentitel ist. Ein Ehrentitel von Gott gegeben. Ich möchte den Vers 15 lesen. Da geht es auch weiter um die Frau. Sie soll aber davor bewahrt werden, durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt Zucht. Es geht hier, so heißt es hier in der Schlachterbibel, in der Lutherbibel, heißt es gerettet werden, hier heißt es bewahrt werden. Eine Frau soll bewahrt werden oder gerettet werden. Wodurch soll eine Frau bewahrt oder gerettet werden? Das ist keine so leichte Stelle und doch gibt sie wichtige Wahrheiten weiter. Erstens, so heißt es hier, durch das Kinderkriegen. Komisch, oder? Und zweitens, soll sie bewahrt oder gerettet werden, wenn diese Kinder gläubig sind und anständig leben. So heißt es hier. Jetzt dürfen wir aber nicht wie die Pharisäer reagieren. Als sie von Jesus gehört haben, dieser Tempel, wenn der abgerissen ist, wird Jesus in 3 Tagen wieder aufbauen. Dann haben die Pharisäer sich vielleicht an den Kopf gegriffen und gedacht, was sagt hier Jesus? Wir haben ja so lange dran gebaut und der will es in 3 Tagen aufbauen, der alleine, dummes Zeug. Dummes Zeug, sagt hier Jesus. Und es kann auch sein, wenn wir eine Stelle nicht gleich verstehen, dass wir sie auch zur Seite rücken und sagen, naja, komisch, auch dummes Zeug. Wollen wir es nicht so machen? Wir wollen uns jetzt mit diesem Text beschäftigen und fragen, Heiland, Herr Jesus, was bedeutet das? Was hier hingeschrieben ist, was dein Wort ist, wird man gerettet oder im Glauben bewahrt, wenn man Kinder bekommt? Meinst du das? Was machen denn die Frauen, die keine Kinder haben? Oder die Männer? Sind die diskriminiert? Erleben die nicht auch Bewahrung? Lieber Heiland, was möchtest du damit sagen? Wir wollen jetzt diesen Text verstehen. Es fällt auf, dass die Bibel Rettung ganz unterschiedlich bewertet oder auch darstellt und darlegt. Es gibt eine Rettung für den Himmel. Ja, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Das ist eine ganz klare Aussage, eine Rettung für den Himmel. Aber es gibt auch eine Rettung, die nicht unbedingt mit dem Himmel zu tun hat, sondern mit einer Verbesserung im eigenen Leben. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, Vers 47 bis 50, da werden von zwei Menschen wird dort was gesagt. Einmal von einer Frau, die unter dem Blutfluss litt. Eine Krankheit und dann ein Mann, dessen Tochter verstorben ist. Lukas 8, Vers 47 bis 50. Und bei beiden heißt es, dein Glaube hat dich gerettet oder dein Glaube wird sie retten, die Verstorbene. Bei beiden Personen ging es nicht um den Himmel, sondern um das irdische Leben. Und hier wird Rettung mit einer besseren Lebensqualität gleichgesetzt. Die Frau ist wieder gesund geworden und sie konnte besser leben, freier leben. Und die Tochter kam wieder zum Papa und er konnte sie in seine Arme schließen und in seinem Leben ging die Sonne wieder auf. Damit war er nicht für den Himmel gerettet, aber es war für ihn wieder wunderschön zu leben. Verstehen wir? So kann Rettung auch bedeuten, dass man eine bessere Lebensqualität bekommt. Man kann von verschiedenen Dingen gerettet werden. Man kann aus einer Gefangenschaft heraus gerettet werden oder von dem falschen Weg gerettet werden. Rettung und Bewahrung ist vielschichtig. Und jetzt hier nochmal zu 1. Timotheus 2. Es geht in diesem Zusammenhang um die Frau und um die Ordnung, die der liebevolle Schöpfer seinem Geschöpf zugedacht hat. Welche Rolle zeigt grundsätzlich der Schöpfer auf hier in diesem Text? Durch was bekommt die Frau eine Erfüllung im Leben? Worauf soll sie ihre Aufmerksamkeit lenken? Den Wunsch, Kinder zu bekommen oder auch Kinder zu haben, das soll in ihrem Herzen mitschwingen. Es setzt natürlich voraus, dass sie heiraten will. Damals war es noch klar. Ja, da musste man das nicht sagen, weißt du, wenn du Kinder gebären willst, dann musst du vorher heiraten. Das ist, muss man heute leider sagen, aber das gehört zusammen. Gott sagt, dass die Erfüllung für eine Frau in der Hingabe ist und nicht in Vers 12 in der Herrschaft. Zu dieser Erfüllung und Bewahrung vor einem armseligen Leben, das manche Managerin oder Karrierefrau lebt, möchte Gott bewahren. Und dazu gehört Kinder kriegen. Sicher, es gibt auch Ausnahmen. Nicht jede christliche Frau wird von Gott gleich geführt. Das ist wahr. Nicht jede Frau, die Jesus nachfolgen will, bekommt Kinder oder hat auch einen Ehemann. Ich spreche aber jetzt nicht von der Ausnahme, die wir kennen, sondern ich möchte von der Regel sprechen. Und die sollten wir unsere Kinder, unseren Mädchen mitgeben, unseren Töchtern. Dass wir ihnen mitgeben und sagen, Mutter sein ist etwas Kostbares, ist etwas Wichtiges, unverzichtbar. Mutter sein, das ist ein hohes Ziel. Gestern hatte ich einen kleinen Kinderhauskreis geleitet. Es waren Jungs und Mädchen da, die waren so zwischen 4 bis 8 Jahre alt und dann sprach ich über Babys. Und ja, was so die Babys zu Anfang machen, das Erste, was sie tun. Und dann konnte ich in den Augen der Kinder sehen, wer ein Mädchen ist oder ein Junge. Ja, bei Babys, ja, da hüpfen die Herzen der Mädchen mehr wie bei den Jungs. Vielleicht hüpfen da bei den Jungs auch ein bisschen, aber bei den Mädchen, da ist es ganz besonders da. Warum wohl? Da muss doch Gott schon was hineingelegt haben in diese Mädchen. Dass sie bei Babys, ja, dass da irgendwo das Herz aufgeht. Warum spielen die Mädchen in der Regel mit Puppen? Ihr könnt ihnen auch mal einen Panzer geben. Ah, das würden sie nicht so interessieren. Mädchenherzen schlagen von Natur aus höher, wenn sie Babys sehen. Höher als die Herzen von Jungs. Der Wunsch, Kinder zu bekommen, ist Wunsch Gottes im Herzen der Mädchen. Und diesen Wunsch gilt es zu fördern. Wir leben in einer Gesellschaft, da heißt es, macht doch alle gleich. Das ist aber nicht so, wir sind nicht gleich. Und dieser Wunsch wollen wir fördern und nicht verderben. Dieser Wunsch, Kinder zu bekommen, sollen wir unterstützen und nicht hindern. Nicht damit Deutschland nicht ausstirbt, darum geht's gar nicht, sondern damit das Mädchen zu der Erfüllung seines Lebens kommt. Darum geht's. Gott sagt, das ist sein Auftrag an uns Menschen, und das haben wir auch letzten Sonntag gehört, füllt diese Erde, und dies bleibt auch heute noch bestehen. Kinder, Küche, Kirche, die drei Worte, die von Menschen benutzt werden, um genau diese Dinge schlecht zu reden, wird leider immer wieder neu formuliert. Man meint, man möchte die Frauen wieder ins Mittelalter schicken, in die Bedeutungslosigkeit, in die Zweitklassigkeit. Falsch. Ich denke, dass wir heute in einer Zeit leben, wo das Pendel auf der anderen Seite weit ausgeschlagen ist, dass Frauen nicht mehr ihre von Gott bestimmten Bestimmung annehmen können oder da Zweifel haben, weil unsere Gesellschaft, die nebenbei bemerkt, Scheidungen ohne Ende produziert, genau diese Bestimmung Muttersein verleugnet. Es heißt nicht, dass Frauen keinen Beruf lernen sollen, habe ich nicht gesagt. Ich habe auch drei Mädchen und ich bin auch dafür, dass jede einen Beruf erlernt. Aber die Mädchen sollen sich bewusst für Kinder entscheiden. Sie sollen bewusst Mütter werden. Und da möchte ich jeder Mutter gratulieren von hier vorne, die sich dafür entschieden hat. Ich wollte Mutter sein und will weiter Mutter sein. Und da komme ich jetzt zum nächsten. Rettung und Bewahrung erlebt die Frau, wenn ihre Kinder auch gläubig sind. Wenn sie anständig erzogen sind. Das ist ja der zweite Punkt. Es geht hier wieder nicht um Bewahrung und Rettung für den Himmel, sondern um Erfüllung im Leben, um eine höhere Lebensqualität. Wenn die Kinder, um die man sich mütterlich gesorgt hat, auch noch ein anständiges Leben führen, dann ist es für die Mutter und übrigens auch für den Vater eine Freude. Ja. Und es steigert die Lebensqualität der Mama, wenn die Kinder anständig geraten sind. Das ist genauso wie auch das Kinderbekommen letztendlich ein Geschenk. Ein Geschenk. Wir können das nicht erzwingen. Darum müssen wir beten. Und vielleicht besonders auch die Männer, die werden nämlich hier aufgefordert, ja, dass Gott möchte an allen Orten, dass die Männer beten. Ja, aber wenn hier Mütter sehen, mein Kind hat einen guten Charakter und ich konnte es mitformen, dann ist es eine Freude. Es geht hier nicht um Wissen, das die Schule vermittelt oder um eine hohe Stellung in der Gesellschaft. Ein Arzt, der keinen Charakter hat, ist schlimmer als ein Maurer mit Barmherzigkeit, ja, und Liebe. Ich wollte damit nicht den Maurer niedriger machen, sondern einfach, man muss eben studieren, um Arzt zu werden, und da verbeugt man sich vielleicht auch innerlich, und bei einem Maurer ist es vielleicht nicht so, aber schaut den Charakter an, darauf schaut auch Gott. Die Wirtschaft braucht Arbeiterinnen. Wir selbst denken, brauchen mehr Geld oder auch Anerkennung. Und Kinder, die brauchen Mütter. Es gilt, sich für das Gute zu entscheiden. Manchmal sind junge Frauen mit Kindern über- oder auch unterfordert, weil sie nicht wissen, was sie noch mit ihnen tun sollen, außer Nahrung geben oder Kleidung oder Sauberkeit. Es kann schon sein, dass sie einfach denken, was soll ich überhaupt mit dem kleinen Fratz noch alles tun? Aber ist den Müttern wirklich bewusst, dass sie ganz entscheidend die nächste Generation prägen? Es gab mal früher den Ausspruch, die Hand, die die Wiege bewegt, bewegt die Welt. Die ersten Jahre, da wird das Kind geprägt und es ist absolut lernwillig. Es ist nicht immer bockig, sondern meistens ist es lernwillig. Und in dieser Zeit kann so viel Gutes dem Kind gegeben werden. O, könnten doch alle Kinder Mütter haben, die diese Zeit, gerade der Kleinkinder, nutzen, um den Kindern die Welt zu erklären, um ihnen zu sagen, wer der Vater im Himmel ist. Früh sollen sie lernen, was der Inhalt der Worte bedeutet, wie zum Beispiel Liebe oder Achtung oder Schuld und Vergebung, Teilen und Danken, Grenzen gesetzt bekommen, aber auch Freiräume zu haben. Sie sollen in den ersten Jahren in einer Umgebung aufwachsen, wo sie nicht hin und her gerissen werden, von einem Ort, wo diese Frau vielleicht ist oder die Oma und dann wieder die Mama da ist und dann vielleicht noch genervt abends die Kinder einfach irgendwie ruhig stellt, weil sie selbst einen Stresstag hatte. Die Kinder sollen Vertrauen fassen und tiefe Geborgenheit bei der Mutter erleben, die eben immer für sie da ist. Mutter sein bedeutet auch zu überlegen, wie kann ich meinem mir anvertrauten Kind an Körper und Geist und Seele fördern? Wie kann ich es fördern? Das bedeutet, ich bin seine Lehrerin. Ich bin seine Seelsorgerin. Ich bin seine Ernährungsberaterin. Ja, ich bin seine Sportlehrerin. Ja, ich bin das. Alles und noch viel mehr. Sicher, je größer die Kinder werden, je mehr müssen sie sich auch abnabeln, keine Frage. Dann brauchen sie auch noch weiteres. Aber zuerst brauchen sie die Mutter. Wie zu Anfang gesagt, Mutter sein ist keine romantische Sache. Mutter sein bedeutet Verzicht. Verzicht auf mehr Geld, auf gesellschaftliche Anerkennung, Verzicht oft auch auf Unabhängigkeit. Aber wirkliche Mütter sind unverzichtbar. Wenn Jungs keine Väter und Mädchen keine Mütter mehr werden, wird es weiter abwärts gehen. Hier gilt es, im Glauben aufzustehen und neu sich den guten Ordnungen unseres himmlischen Vaters zuzuwenden. Er zeigt hier in seinem Wort, wo Erfüllung und Rettung zu finden ist. Und wenn deine eigenen Kinder den Weg des Glaubens nicht gehen und du darunter leidest, dann flüchte nicht in irgendeinen Job oder in Hobbys. Ablenkung gelingt nur zum Teil. Bete eher für sie und dann überlege, ob es vielleicht andere Kinder gibt, denen du was vom Heiland erzählen kannst. Es gibt so viele, die auf ein freundliches Wort warten und dankbar sind. Gestern habe ich auch gemerkt, eben bei diesem Kinderhauskreis, dass es für die Kinder einfach zu wenig war, sich erst wieder in einem Monat zu treffen. Viele hungern nach dem Wort Gottes und nach Gemeinschaft, aber es gibt zu wenige Arbeiter. Amen.